Schönen guten Morgen von meiner Seite. Und der Stefan hat es ja schon angekündigt, es geht weiter in der Apostelgeschichte. Und wir haben ja schon da so etwas mehr als drei Kapitel hinter uns. Und diese drei Kapitel stehen irgendwie über einem großer Aufbruch, könnte man sagen, das wäre eine Überschrift. Im Kapitel 1 haben wir die Himmelfahrt quasi miterlebt, ja, haben gehört, wie Jesus den Beistand des Heiligen Geistes versprochen hat. In Kapitel 2 das Pfingstereignis, der Heilige Geist bewirkt, ja, wundersame Dinge, ja, 3000 Männer bekehren sich und das ist quasi die Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde. In Kapitel 3 passiert eine wunderbare Heilung, ja. Das haben wir übrigens in dem Lied, in dem Neuen gesungen, ja, der Miracle Worker, da haben wir gesungen und auch der die Herzen zur Umkehr bewegt. All das hat sich da schon abgespielt. Und im dritten Kapitel hat der Apostel Petrus einen Bettler, der da schon 40 Jahre gelähmt war, geheilt. Und die Menschen sind völlig aus dem Häuschen in der Stadt, in Jerusalem. Ja, und aus diesem Anlass predigt er noch einmal und noch 2000 Leute kommen dazu zur Gemeinde. Und letzten Sonntag haben wir im Kapitel 4 begonnen und haben gesehen, jetzt wird irgendwie die jüdische Obrigkeit, die Verwaltung aufmerksam, ja. So ein Auflauf, so ein Zulauf, was da die Apostel haben, da kann was nicht stimmen. Ja. Und Petrus und Johannes werden kurzerhand einmal verhaftet und am nächsten Tag werden sie vor den Hohen Rat gestellt. Ja. Und da haben wir letztes Mal schon ein bisschen was davon gehört. Ja, ja, was ist der Hohe Rat? Schauen wir mal, ob wir noch. Ist eingeschüttet? Nein. Kann man lang drucken. So, was ist der Hohe Rat? Das höchste jüdische Gremium, das damals möglich war. Ja, es bestand aus 70 Mitgliedern, die da so im Halbkreis versammelt sind. Und in der Mitte kommt noch ein 71. Mann dazu, das war der hohe Priester, der hat den Vorsitz geführt. In der Mitte steht dann der oder die Angeklagten und dann gibt es noch zwei Sekretäre, zwei Schreiber, meistens zwei, die das Ganze dann protokollieren. Die Zusammensetzung war etwa so, dass also hier der hohe Priester und aus den hohepriesterlichen Familien, die haben ja gewechselt, die hohen Priester, angesehene Leute, die sogenannten Ältesten, ja, die alle vornehmlich aus dem Kreis der sogenannten Sadduzäer. Und dann waren noch die Schriftgelehrten, die waren vornehmlich Pharisäer, also von diesen jüdischen Gruppierungen. Ja, die Pharisäer glaubten an die Auferstehung, die Sadduzäer, die hier die Mehrheit hatten, eher nicht. Und darum haben sie ein besonderes Problem mit der Auferstehung. Dieser Hohe Rat hat umfangreiche Befugnisse. Der kann fast alles entscheiden, was das Leben damals in Judäa betrifft. Ausnahme ist die Todesstrafe. Ja, die Todesstrafe bleibt den römischen Besatzern vorbehalten. Aber sonst kann der eigentlich über alle Dinge Verhandlung führen und beschließen. Und jetzt stehen da Petrus und Johannes in der Mitte dieser Versammlung, diese ehrwürdigen und mächtigen Leute befragen die beiden. In welchen Namen habt ihr da gesprochen? Mit welcher Vollmacht ist es zu dieser Heilung gekommen, dass ein Mann 40 Jahre gelähmt auf einmal da fröhlich herumspringt? Ja, und der Abschnitt vom letzten Sonntag hat in einer bemerkenswerten Antwort geendet, was der Petrus zu den Männern im Hohen Rat gesagt hat. Ja, in keinem anderen ist das Heil zu finden, denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden können. Also ganz klar und deutlich sagt es der Petrus, ja, Jesus ist der Weg. Und jetzt ist die Frage, wie wird jetzt dieses Gremium, dieser Hohe Rat umgehen mit den Leuten nach so einer Aussage? Und da steigen wir ein in den Text, ja, und schauen uns an, wie es weitergeht. Apostelgeschichte, Kapitel 4, von Vers 13 weg. Und als sie den Freimut des Petrus und des Johannes sahen und merkten, dass es ungebildete und einfache Leute waren, wunderten sie sich. Sie erkannten sie als Jünger Jesu, sahen aber auch, dass der Geheilte bei ihnen stand. Und so konnten sie nichts dagegen sagen. Ja, sie wundern sich, ja. Einfache Leute, Fischer, ja, ungebildet, ja, im Griechischen steht Idiot, ja, Idioten. Das hatte damals aber noch keine solche negative Bedeutung wie heute, sondern es waren ganz einfach die Leute, die weniger gebildet waren, ja, nicht so mit negativem Beigeschmack wie bei uns. Und diese einfachen Leute, die argumentieren jetzt selbst aus dem Alten Testament heraus. Ja. Die können auf einmal argumentieren, warum und wieso Jesus da der Messias sein soll. Ja, und sie merken, ja, das sind ja die Leute, die mit diesem Jesus unterwegs waren. Sie haben gehofft, ja, jetzt mit dem Tod von Jesus, da wird endlich Ruhe einkehren. Und nun das, ja. Die hatten was gegen die Jünger. Aber die können nicht wirklich da vorgehen, weil da steht doch der Geheilte. 40 Jahre konnte er nicht gehen. Und jetzt weicht er den Apostel nicht mehr von der Seite. Da kann man schwer was sagen. Ja. Also, was machen sie? Man schickt sie hinaus. Das war die normale Vorgangsweise, ja. Die Verhandlung wurde da intern geführt und die Beschuldigten waren bei der Beratung nicht anwesend. Also passiert Folgendes: Sie befahlen ihnen, hoppla, bin ein bisschen zu schnell, das steht eh noch da. Sie befahlen ihnen, den Hohen Rat zu verlassen, dann berieten sie miteinander und sagten: Was sollen wir mit diesen Leuten anfangen? Dass es ein offenkundiges Zeichen durch sie gegeben hat. Ja, das ist allen Einwohnern von Jerusalem bekannt. Wir können es nicht abstreiten. Nun, was sehen wir? Ja? Die denken anscheinend nicht einmal nach über das, was Petrus gesagt hat. Ja? Es geht ihnen nur um sozusagen Ruhe, ja, Macht, Einfluss, das muss bleiben, das muss gefestigt werden. Die Botschaft geht an ihnen vorbei. Und auch wenn sie ja anerkennen müssen, da ist ein großes Wunder geschehen, ja, was da öffentlich passiert ist, sie können es nicht abstreiten oder leugnen, steht in anderen Übersetzungen. Und es ist eigentlich traurig, ja. Man sieht, sie wären bereit, ja, alles abzustreiten, wieder besseres Wissen zu leugnen. Ja, das ist doch eine traurige Einstellung, oder? Ja, ganz einfach abstreiten, ja. Weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Fällt uns vielleicht ein, vor ein paar Wochen vorher haben sie auch was abgestritten, ja, dass nämlich Jesus auferstanden ist, dass das Grab leer ist. Haben sie auch abgestritten. Aber ja, Was aber interessant ist hier, dass dieses Thema Auferstehung eigentlich gar nicht anschneiden. Aber warum, wissen wir nicht. Wie geht es weiter in der Beratung? Damit die Sache aber nicht weiter im Volk verbreitet wird, wollen wir ihnen unter Drohungen verbieten, je wieder in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu sprechen. Und sie riefen sie herein und verboten ihnen, jemals wieder im Namen Jesu zu verkünden und zu lehren. Nun, sie greifen aus taktischen Gründen zu einem anderen Mittel jetzt, die Einschüchterung. Die Einschüchterung. Unter Drohungen wird ihnen verboten, jemals wieder über Jesus zu sprechen. Aber sie haben anscheinend nicht mit der Reaktion von der Apostel gerechnet. Petrus und Johannes antworteten ihnen, ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Ja, auch die Apostel, sie fangen gar keine Diskussion an. Für sie steht das außer Zweifel. Da gibt es keine Diskussion. Ja. Wir haben das alles gesehen und gehört, was passiert ist mit Jesus und so weiter. Ja. Da können wir nicht schweigen. Da können sie nicht schweigen. Geht nicht. Ganze Portion Mut eigentlich, die dazugehört, wenn man denkt, was das für eine ehrwürdige Versammlung ist, vor der sie da stehen und welche Macht die eigentlich haben. Jetzt wieder, was macht der Hohe Rat? Sie drohten ihnen noch mehr und ließen sie dann gehen, denn sie sahen keine Möglichkeit, sie zu bestrafen, mit Rücksicht auf das Volk, da alle Gott wegen des Geschehenen priesen. Denn der Mann, an dem dieses Zeichen der Heilung geschah, war über 40 Jahre alt. Sie hätten es gerne getan, ja? Die Apostel bestrafen, ja? Vielleicht ein bisschen einkerkern, ein bisschen auspeitschen lassen, aber geht nicht, ja? Die Öffentlichkeit hat das miterlebt. Ja. Wieder sehen wir, dass sie bereit wären, ja, da schlimme Dinge zu machen. Ja. Obwohl denen eigentlich nichts wirklich zu Schulden gekommen ist, hätten diese gerne bestraft. Aber das Volk pries Gott wegen dieser Heilung. Traurig wieder, die Mitglieder des Hohen Rates, die haben das genauso gesehen, ja, und haben auch erkannt, der Mann ist geheilt worden. Haben die Gott gepriesen? Wohl nicht. Wir sehen aber, wie es so oft ist, wenn das Evangelium wirkt, ja, oder wenn das Evangelium verkündet wird. Die einen nehmen es freudig an, andererseits wird es oft vehement abgelehnt. Und dabei, wenn man denkt, in diesem Hohen Rat, da war sozusagen die ganze theologische Kapazität der Juden damals konzentriert. Ja. Die Schriftgelehrten und die Priester und die Hohenpriester, die haben die Schrift, das Alte Testament, großteils auswendig gekannt. Und die sehen jetzt nicht, die sind irgendwie blind, das zu sehen und einzuordnen und zu beurteilen, was hier passiert ist. Und ja, in gewisser Weise gibt es auch Parallelen zur heutigen Zeit. Ja, da gibt es in den Kirchen und Universitäten, ja, theologische Kapazitäten, ja, ohne Ende. Ja. Da wird studiert und gelehrt. Und dann kommt man vielleicht in eine Kirche und man hört eine Predigt, wo weder von Gott noch von Jesus oder sonst was Christlichem die Rede ist. Ja. Habe ich auch schon erlebt, leider. Ja. Schade, ja, dass es so ist. Aber umso mehr sind die, denen das Evangelium ins Herz gegangen ist, ja, aufgerufen, das Evangelium bekannt zu machen. Ja. So einzustehen wie die Apostel damals. Ja. Wir können nicht schweigen, weil wir das gesehen und gehört haben. Und über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg sind auch wir immer noch Zeugen. Ja. Wenn wir auch nicht damals dabei waren, so haben wir unsere, ja, die Veränderung im Herzen erlebt, ja, wie der Geist, ja, uns berührt hat. Das haben wir erlebt. Aber wie sollen wir das schaffen? Ja? Das Evangelium so mutig wie die Apostel zu verkünden, dafür einzustehen. Ja, die Frage ist sogar, wie haben die Apostel das damals eigentlich geschafft? Ja? Wie war das möglich? Ja? Wie konnten sie nur? Und da denkt man an die Worte Jesu. Im Lukas Kapitel 12 sagt er zu seinen Jüngern: Wenn man euch vor die Gerichte der Synagogen und vor die Herrscher und Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen müsst. Ja, der Heilige Geist, die Apostelgeschichte ist auch die Geschichte vom Wirken des Heiligen Geistes. Und hier sehen wir es, der Petrus, wir haben nicht, dass er sich sehr viel vorbereitet hat. Er wusste ja nicht, welche Fragen oder Anschuldigungen kommen. Ja, sicher, sie waren eine Nacht sozusagen eingebuchtet im Gefängnis, werden es vielleicht nicht so gut geschlafen haben und haben ein bisschen überlegt, wie und was, aber so groß vorbereitet, glaube ich, haben sie sie nicht. Das war der Heilige Geist und wir lesen auch in den vorhergehenden Kapiteln, auch bei den Predigten, ja, Petrus steht auf, erfüllt vom Heiligen Geist und spricht. Ja, und so können auch wir immer wieder vertrauen. Der Heilige Geist wird uns zu dem Zeitpunkt, wo wir es brauchen, die richtigen Worte geben. Nicht unbedingt im Vorhinein, sondern dann. Wir können den Heiligen Geist nicht auf Vorrat irgendwo bunkern. Ja, geht nicht. Ja. Dann, wenn es notwendig ist, dann, wenn es passt, dann wirkt der Geist. Und was unser Verhalten betrifft, ja, gibt es vielleicht noch einen zweiten Tipp, ja, den uns der Petrus auch später dann in einem Brief gibt. Ja. Nein, das habe ich gar nicht aufgeschrieben, macht nichts. Im 1. Petrus Kapitel 3 sagt er: Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Ja, Jesus, meine Hoffnung lebt, haben wir gesungen. Und die Leute merken das. Und sie werden fragen. Und sie werden fragen. Es ist nicht immer die Zeit, sich hinzustellen und eine Predigt zu halten. Ja, ist nicht immer passend. Vielleicht sogar in heutiger Zeit sehr selten, sich irgendwo auf dem Hauptplatz hinzustellen und zu predigen. Vielleicht gibt es Gelegenheiten, aber vielleicht auch eher nicht. Aber hier sehen wir, ganz einfach bereit sein. Wenn das Thema sozusagen hochkommt, dann bereit sein, Rede und Antwort zu stehen. Bezeugen die Hoffnung, die in uns ist. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Frage. Ja. Ihr habt auf der ersten Folie habe ich geschrieben, Aufbruch. Ja. Die ersten drei Kapitel in der Apostelgeschichte, der große Aufbruch. Und jetzt, ab Kapitel 4, auf einmal was anderes. Ja. Widerstand regt sich. Ja. Es wird versucht, sie einzuschüchtern. Ja. Angriffe kommen jetzt. Ja. Und wie gehen wir jetzt damit um? Ja. Wie gehen wir damit um, wenn wir angegriffen werden? Und auch hier möchte ich euch noch ein Wort von unserem Herrn Jesus selbst noch zitieren. Er sagt in Matthäus 10, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Nun, bei uns in Österreich gibt es keine große Verfolgung, keine Einschüchterung oder sonst was. Wir haben große Freiheiten, müssen uns nicht fürchten, dass da irgendwie von behördlicher Seite eingeschritten wird. Ja. Sicher ist es nicht immer passend, ja, vom Evangelium zu sprechen. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Situation man sich gerade befindet. Aber grundsätzlich gibt es bei uns große Freiheit und wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Aber wie gehen andere damit um? Ja. Es gibt Orte, ja, wo schon der Besitz einer Bibel lebensgefährlich sein kann. Wie weit kann man gehen? Ja? Wie weit soll man gehen, wenn es gefährlich ist? Und da, denke ich, ist diese Aussage von Jesus schon wichtig. Klug wie die Schlangen. Ja? Also wirklich gut überlegen. Und arglos, ohne Falschheit, ja, trotzdem sozusagen ehrlich und wahrheitsgemäß leben, aber trotzdem gut abwägen. Was ist gut? Ja, und die Frage ist dann oft, ist es jetzt wirklich sinnvoll, das Leben aufs Spiel zu setzen? Wir haben die Geschichte ist voll davon, ja, von Märtyrern, ja, die aufgrund ihres Glaubens ihr Leben lassen mussten. Aber was tut man selber dazu? Das ist eine Frage, die man nie im Vorhinein beantworten kann. Und oft ist es auch so, dass es gar nicht nur ums eigene Leben geht, sondern auch um andere. In der Geschichte der Täufer, 16. Jahrhundert, ja. Vielleicht wisst ihr das ja, dort diese Täufer irgendwie so geistliche Vorfahren der Freikirchen, sagt man, die wurden verfolgt, schwerst verfolgt. Und wenn da jemand gefangen wurde, wurde er verhört, peinlich befragt, das heißt gefoltert. Ja. Und die wurden dann gefragt nach dem Aufenthaltsort der anderen Täufer, der Geschwister. Und die haben anfangs, ja, haben sie wahrheitsgetreu geantwortet. Ja, was ist da passiert? Es wurden auch die anderen aufgespürt und gefangen genommen. Ja, und verhaftet, misshandelt oder was immer. Ja. Und dort sind sie aber draufgekommen, dass das vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, naive Wahrheitsliebe war. Sie haben durch ihre Ehrlichkeit, sage ich mal, wirklich andere gefährdet oder sogar das Leben anderer gefährdet. Also das ist nur ein kleines Beispiel, ja. Ja, wie ehrlich, wie wahrheitsgetreu muss man sein. Ja. Oder wir wissen, dass in manchen Ländern ja, die Christen, die können nur im Geheimen leben. Ja. Würde das ihr Glaube öffentlich werden, die wären sofort weg. wem würde das helfen, wenn sie sich sozusagen auf einmal öffentlich machen? Ja. Es würde wahrscheinlich niemand helfen. Ja. Sie würden selber großes Leid erleiden, vielleicht auch andere Geschwister, die ihre Hilfe brauchen, nicht mehr unterstützen können. Also es ist immer eine schwierige Frage und deshalb kommen wir dann wieder auf das zurück. Ja. Es kommt darauf an, ja, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Ja. Dann, wenn es darauf ankommt, zu vertrauen, dass der Geist das Richtige eingibt. Also einfache Antworten gibt es wie so oft nicht. Ja. Klug wie die Schlangen, aber ohne Falschheit wie die Tauben. Ja. Die Apostel haben sozusagen freiweg so gesprochen. Und sie sind im Wesentlichen durchgekommen damit. Ja. Wir werden später sehen, in den nächsten Kapiteln, da gehen die Angriffe weiter. Aber wir werden auch sehen, dass das Wirken des Geistes gar nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil. Die Angriffe, die hier gefahren wurden gegen die Gemeinde, haben eigentlich das Wachstum und die Ausbreitung letztendlich noch gefördert. Aber das ist eine andere Geschichte, die werden wir in den späteren Predigten über die Apostelgeschichte noch sehen. Ja, wir haben gesehen heute, wie nach dem anfänglichen Aufbruch jetzt auf einmal Gegenwind aufkommt. Ja, ein Angriff auf die junge Bewegung der Kirche fängt an. Ja. Der Gegenspieler ist heute auch am Werk. Aber wir haben auch gesehen, wie der Heilige Geist wirkt. Dass er bei den Aposteln war, dass er sie geleitet und geführt hat. Ja, und so können auch wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist auch in uns ist und in uns wirkt. Amen.